herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe der Körperarchitekten. Ich freue mich wieder, mit einer neuen Podcast-Folge bei uns am Start zu sein. Und wir haben heute einen Gast, der mal nicht live im Tortü mit mir hier im kleinen Kabuff sitzt, sondern tatsächlich bei sich zu Hause. Denn wir hatten es eigentlich probiert, aber die deutsche Infrastruktur und der Verkehr hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz kommt die Folge zustande. Ich freue mich sehr darüber, heute mit einem in der plastischen Chirurgie sehr bekannten Kollegen zu sprechen, darüber, was Menschen motiviert zu einem ästhetischen Eingriff, was Chirurgie leisten kann und was nicht. Und ganz wichtig, und da haben wir bislang noch überhaupt nicht drüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn eine Operation schief geht. All das und mehr gibt es jetzt hier in einem sehr spannenden Podcast mit Herrn Dr. Sixtus Allert. Herzlich willkommen, Sixtus.
Ja, Timo, danke dir sehr für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch wenn ich leider Gottes ja bedingt, wie du gesagt hast, durch die Verkehrsinfrastruktur ein bisschen behindert wurde, heute live dabei zu sein. Nichtsdestoweniger haben wir es geschafft. Du hast ja ein tolles Team um dich, die das da gleich ordentlich geregelt haben. Insofern danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, es wird ganz spannend. Wir fangen mal ganz entspannt an. Du bist auch Facharzt für plastische Chirurgie und als Chefarzt und Klinikleiter, ärztlicher Direktor tätig und einer der meistgefragten Gutachter für den Bereich plastische Chirurgie in Deutschland. Deine Heimat ist das wunderschöne Hameln, nicht ganz um die Ecke von hier. Wie würdest du dich jemandem vorstellen, der dich nicht kennt?
Also erstmal würde ich sagen, dass ich aus Hannover komme. Hameln, da steht noch meine Klinik. Ah, okay. Und ich bin auch kein geborener Hannoveraner, ich bin Rheinländer, ich bin ein Bonner Junge. Vorstellen würde ich mich vielleicht genau so. Ich bin im Rheinland aufgewachsen, groß geworden, bin dann allerdings zur Bundeswehr nach München oder nach Bayern gegangen, war bei den Gebirgsjägern und bin dann zum Studium zurückgegangen und habe Medizin studiert, war dann eine Zeit lang auch in Wien, habe nach dem Studium meine erste Stelle in München bekommen, war eine sehr, sehr schöne Zeit in München, 5 Jahre an der Uni dort in der chirurgischen Klinik. Und bin dann, um den Facharzt zu machen für plastische Chirurgie, an die Uniklinik nach Hannover gewechselt, an die Medizinische Hochschule. Da habe ich dann den Facharzt gemacht. Und dann habe ich mich noch ein bisschen durch die Welt bewegt, habe noch Ästhetik gelernt, habe noch den Handchirurgen obendrauf gemacht. Und bin dann einige Jahre später an meine jetzige Klinik gegangen als Chef. Das mache ich seit 2006. Dort leite ich die Klinik für plastische Chirurgie und Handchirurgie und bin seit 2010 auch ärztlicher Direktor des Hauses, das hattest du ja schon gesagt. Genau. Bin seit der Übernahme des vormals kommunalen Krankenhauses durch die Sana-Gruppe, durch die Sana AG, ist jetzt also ein privater Träger, bin seit der ärztlicher Direktor und bin es immer noch.
Sehr schön, ja, absolut. Ich denke, du wirst es auch bleiben. Das ist ja ein ganz geradliniger steiler Weg, richtig, vom Medizinstudenten dann in eine jetzige Position. Was hat den Ausschlag gegeben, seinerzeit Plastik für dich auszuwählen?
Ja, die Geschichte kann ich kurz oder lang erzählen, aber in Kenntnis unserer gemeinsamen Zeit mache ich vielleicht eher den kurzen Weg. Ich war in Wien und wir Deutsche waren in Wien, waren eher so, wie die Deutschen halt in Österreich manchmal behandelt werden, so Kropfzeug. Und für jeden Praktikumsplatz musste man so lange anstehen. Und als es um das chirurgische Praktikum ging, hieß es gibt keinen Platz mehr. Ich sagte, es kann nicht sein, es muss noch Plätze geben. Und die Sekretärin hat gesagt, naja, hier, da, dort. Und ja, da hinten in der plastischen Chirurgie, da haben wir noch was. Und dann bin ich also durch einen reinen Zufall in die plastische Chirurgie gekommen. Und wie es so ist, da hat mich jemand sehr an die Hand genommen und hat mir das ganze Gebiet außerordentlich intensiv gezeigt. Wir sind heute noch befreundet. Und über den bin ich dann quasi in die plastische Chirurgie generell gekommen. Das war einfach ein nettes persönliches Verhältnis. Und der Chef dort in der Abteilung war bekannt mit dem damaligen ersten Ordinarius in Deutschland, dem Professor Berger, meinem dann in der Zukunft werdenden Chef an der Medizinischen Hochschule. Und der sagte mir, naja, wenn du was werden willst, geh mal zum Berger. Das hat dann allerdings noch ein paar Jahre gedauert, bis ich da hingegangen bin. Aber so ist das im Grunde gekommen. Es war eine zufällige Geschichte, die aber ja, zum Glück gut ausgegangen ist.
Klasse. Und bist du dann noch während deiner Facharztzeit dann international auf Reisen gewesen oder ist das etwas, was dann nach deinem plastischen Facharzt stattfand?
Ja, also ich war schon auch in der Ausbildung, also an den Unis sollte man ja immer mal sich so ein bisschen auch bewegen und man muss ja auch, oder man sollte, um da ernst genommen zu werden, auch sich ein bisschen in der akademischen Laufbahn bewegen. Da waren wir schon alle dazu aufgefordert, unsere Arbeiten, die wir gemacht haben, auch vorzustellen. Das war teilweise auch international. Ich erinnere mich an meinen ersten Vortrag überhaupt auf dem Unfallchirurgischen Kongress der Gesellschaft in Ungarn.
Hui.
Gleich auf Englisch in einem ungarischen Umfeld, aber ist ganz gut gelaufen. Naja, und seither mal hier, mal da. Ich muss allerdings einräumen, dass es, nachdem ich die Klinik dann in Hameln übernommen hatte und das Team auch so ein bisschen aufgestellt habe, dass wir von da aus tatsächlich häufiger im Ausland unterwegs waren. Das war zielgerichteter und solche Auslandstätigkeiten dienen natürlich dazu, sich ein bisschen zu präsentieren und natürlich auch zu akquirieren. Ja, man guckt, wo sind Freunde, Kollegen, was machen die, wo kann man vielleicht selber hingehen und mal das Team hinschicken. Also die Tätigkeiten sind nach der Leitungsfunktion mehr geworden.
Ja, jetzt kommt die plastische Chirurgie ja so ein kleines bisschen mit in den Ursprüngen aus Brasilien. Warst du mal selber im Ursprungsland der plastischen Chirurgie unterwegs?
Gerade letzte Woche.
Ach was.
Ja, ich war, es ist kein Witz, ich bin von der brasilianischen Gesellschaft für 2 Vorträge eingeladen worden und war gerade letzte Woche in Rio und in einem Vorort von Rio, also 2 Stunden entfernt, läuft aber noch unter Rio, in Búzios. Und da hat die brasilianische Gesellschaft einen Kongress abgehalten und da habe ich 2 Vorträge gehalten. Ja.
Sehr schön. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Ja, ich fange früh an. Ich stehe um 5:30 auf, bin zwischen 7:30 und 8 in der Klinik, mache meine ersten E-Mails, Anrufe und so weiter. Ich laufe ja zweigleisig, einmal Chefarzt, einmal ärztlicher Direktor. Und da gibt es also aus diesen beiden Funktionen immer ein bisschen was zu regeln. Und um 7:30 zeichnen wir die Patienten an, machen die Visite. Also wir sind mein Team und ich. Mhm. Und gehen dann so zwischen 8:30 und 9 in den OP. Wir operieren an 4 Tagen in der Woche, an einem Tag in 2 Sälen. Also wir haben gut zu tun. Mhm. Dann geht's, wie gesagt, in den OP für mich, vor allem Montag und Dienstag und alle 2 Wochen am Freitag. Das sind dann die Patienten, die von mir operiert werden wollen oder von mir operiert werden sollen. Und Mittwoch und Donnerstag habe ich reine Sprechstundentage. Am Mittwoch kommen dann noch die ganzen Sitzungen dazu. Das wird immer gebündelt, sodass ich alle 4 Wochen an einem Mittwoch im Grunde den Nachmittag nur Sitzungen habe. Die Tage dauern so bis 18, 19 Uhr. Und ja, dann gibt es noch vielleicht einen privaten Termin. Am Abend vielleicht mal Sport. Ich spiele Tennis. Ich gehe ein bisschen laufen. Damit man da fit für die ganzen Nummern ist, die wir gemeinsam ja ganz gut kennen. Und am Wochenende bin ich recht viel unterwegs. Ich habe 2, 3 interessante Hobbys und die beanspruchen mich dann auch mal am Wochenende.
Das ist auch gut, Ausgleich muss sein. Anders, so ist es. Anders geht das gar nicht. Ich versuche auch dann während der Woche aufzustehen. Ich schaffe den Sport leider nur morgens. Und dann klingelt um 5 Uhr der Wecker tatsächlich und um 5.30 Uhr gehe ich dann los, 5:45 bin ich da und dann wird ein bisschen durchgezogen und danach duschen und frisch gestärkt weiter in die Praxis. Aber tut mir total gut, muss ich sagen, für meinen mentalen Frieden während der Woche, um den Stress abzubauen. Habt ihr einen Schwerpunkt bei euch in der Klinik? Wie ist so das Verhältnis Ästhetik zur Rekonstruktion? Wir behandeln ja beides letzten Endes.
Ja, also ich repräsentiere ja ein sogenanntes Versorgungskrankenhaus. Wir sind ein Schwerpunktversorger. Wir machen, wenn man es jetzt mal auf das gesamte Spektrum betrifft, 70-75% rekonstruktiv und 20-25% Ästhetik. Das ist für ein Haus meiner Größe und meiner Kategorie relativ viel. Und wir haben natürlich Schwerpunkte. Wir machen die gesamte Wiederherstellung nach drastischer Körpergewichtsreduktion. Wir machen extrem viel Brustchirurgie, also Brust kleiner, Brust größer, Brustfehlbildungen, Brustkrebs, Aufbau, Abbau, Umbau. In dem Zusammenhang, wir behandeln Transsexuelle. Mhm. Allerdings ist gleich einschränkend dazu gesagt, nur Gesicht und Brust. Mhm. Also das ist eh schon, das ist aufwendig genug. Und dann haben wir einen großen Schwerpunkt In der Hautkrebschirurgie, wir machen die ganzen Hautkrebse, von denen man denkt, dass es sie gar nicht mehr so gibt. Also ich rede jetzt nicht von den kleinen Knoten, sondern von solchen Befunden. Teilweise machen wir raus versuchen sie ordentlich zu decken. Im ästhetischen Bereich, dem Schwerpunkt eigentlich, für das wir auch viel Besuch bekommen, sind wir im Gesicht unterwegs. Viel Lidchirurgie, viel Straffung, viel Fetttransfer, Brust, was man rekonstruktiv machen kann, macht man natürlich auch ästhetisch. Also Vergrößerung, Verkleinerung, Straffung. Wir haben ein großes Thema, da sind wir relativ nachgefragt bei den tubulären Brüsten, also diesen Brustfehlbildungen, aber auch bei den Brüsten, die durch beispielsweise extreme Schwangerschaftsreaktionen oder durch Abnehmen nicht nur eine Straffung oder nicht nur eine Vergrößerung brauchen, sondern eine Kombination aus beidem. Da haben wir so, ich würde mal sagen, ein bisschen eigene Techniken auch entwickelt. Und da sind wir auch unterwegs. Also das sind so unsere Schwerpunkte, mit denen wir gut zu tun haben. Wir machen es konventionell, wir machen es ein bisschen auch mit neuen Technologien, die wir zum Beispiel auf den Kongressen kennenlernen.
Super.
Ja, aber das sind unsere Schwerpunkte im Grunde.
Super. Ich würde gerne ein bisschen in das Thema Ästhetik einsteigen mit dir. 25% ist ja eine hohe Zahl wirklich für ein Krankenhaus, was ganz regulär Patienten versorgt. Ich hatte auch das große Glück in meiner Ausbildung, ehemals Krankenhaus Alteneichen und danach Diakoniekrankenhaus in Hamburg, einen recht hohen Anteil Ästhetik mitmachen zu dürfen und dort ausgebildet zu werden. Und Begriff Ästhetik liegt im Auge des Betrachters, sagt man ja immer so. Und ich finde jetzt in der täglichen Praxis, wo das mein Hauptschwerpunkt darstellt, ist es mit einer der Herausforderungen, glaube ich, festzulegen, was ist eigentlich ästhetisch, was versteht der Patient darunter? Können wir das leisten, was der Patient in seinem Kopf hat, ja oder nein? Wie nimmst du das wahr? Wie gehst du da vor?
Du hast es im Grunde schon genau richtig beschrieben. Ich sage meinen Patientinnen und Patienten immer, wenn die mir sagen, finden sie auch, dass es notwendig ist oder muss das jetzt sein? Das sind so die klassischen Fragen, vielleicht auch, um vor sich selber eine Rechtfertigung zu bekommen. Da antworte ich immer im Grunde das, was du gesagt hast. Die Patienten äußern Wünsche und wir müssen als Ärzte versuchen, diese Wünsche zu verstehen. Und wenn wir dann glauben, dass wir für die Wünsche eine Technik haben, mit der wir die Wünsche oder Zielbild, was aus den Wünschen generiert wird, diese Wünsche erfüllen zu können, dann kommen wir zusammen. Wenn wir entweder die Wünsche nicht verstehen oder die Technik nicht haben, die Wünsche umzusetzen, dann kommen wir nicht zusammen. Und ich habe ja den Luxus einer Klinik. Ich bin nicht nur darauf angewiesen, Ästhetik zu operieren. Und das bedeutet für mich, ich kann an der einen oder anderen Stelle auch mal vielleicht etwas freier Nein sagen. Das mache ich nicht, weil ich es einfach nicht verstehe oder nicht umsetzen kann. Da kommen ja auch die manchmal Wünsche, die schlichtweg auch ein bisschen aberwitzig sind. Und da würden wir dann auch mal sagen, nee, das können wir nicht umsetzen, leider.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, Timo, wie du sagst, wir sind da Dienstleister, so kann man es vielleicht auch sagen. Aber wir sind ja Dienstleister in einem extrem empfindlichen System, nämlich im Menschen.
Wohlbar.
Und da müssen wir schon sehr genau nachschauen, dass wir unsere Dienstleistung richtig, korrekt und sauber verkaufen.
Wie sagst du dann einem Patienten, der also sehr fordernd ist, wo du aber denkst, das können wir nicht liefern oder wir sollten das nicht tun, auf höfliche und nette Weise ab, dass es keine gute Idee ist, ihn zu operieren?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen schwer pauschal zu sagen, aber man kriegt ja, sagen wir, ein Gefühl für den Menschen. Wir machen ja meistens mehr als ein Beratungsgespräch. Und ich habe ja die große Freude, in einem Team tätig zu sein. Und wir tragen immer am Nachmittag alle unsere Fälle zusammen und besprechen die. Und so kann ich dann manchmal schildern, Mensch, ich hatte heute ein bisschen schwieriges Gespräch. Wie seht ihr das? Und dann kriege ich ein Feedback und es bildet sich so ein Bild aus. Und mit dem Bild geht man in das nächste Gespräch. Und ich versuche dann auch die Patienten davon zu überzeugen, dass ich möglicherweise nicht der Richtige bin und sage dann auch, wissen Sie, ich glaube, ich bin nicht in der Lage, Sie richtig zu verstehen. Und wenn ich Sie vielleicht auch richtig verstehe, ich glaube nicht, dass ich die richtigen Techniken beherrsche, Sie operieren zu können. Also, sodass ich die nicht vor den Kopf haue und sage, sie sind aber blöd oder sie haben eine Körperwahrnehmungsstörung. Das eskaliert ja schnell in eine Situation, die uns nicht weiterbringt. Also insofern versuche ich das, ja, ist so ein bisschen auf Neudeutsch, den Patienten mitzunehmen und vielleicht auch zu sagen, es ist in seinem Sinne eine gute Entscheidung, sich für das, was er sich wünscht, nicht von mir operieren zu lassen, weil ich es nicht bringe in dem Sinne. So, und das muss ich ihm freundlich verkaufen.
Ist man dann auch manchmal mutig oder habt ihr Psychologen an der Hand, dass man ihm dann tatsächlich einen freundlich gemeinten Tipp gibt und sagt, wissen Sie, bevor man operativ Ihr Problem wirklich angibt, empfehle ich Ihnen nochmal intensiv mit therapeutischer Hilfe über den Plan nachzudenken?
Also das passiert ja zum Glück bei uns relativ selten. Ich muss ja einräumen, ich habe ja durch die Klinikstruktur habe ich ja schon mal einen gewissen Filter. Ja. Zu mir kommen ja Leute, die müssen sich erstmal überlegen, boah, ich gehe in eine Klinik für sowas. Und dann müssen sie auch noch überlegen, ich gehe nach Hameln in eine Klinik für sowas. Das ist ja nicht Hamburg und nicht niedergelassen, da sind ja die Stufen sind ja etwas niedriger. Ja. Ein Angebot ist ja etwas niedrigschwelliger als meines. Und also die Menschen, die bei uns sitzen, haben meist sich schon relativ gut Gedanken gemacht. Und wenn ich dann mal einen rauspicke, über den wir gerade gesprochen haben, dann passiert es höchst selten, dass ich mal so ein Angebot mache. Aber, um deine Frage zu beantworten, wir haben natürlich ein oder zwei Psychologen an der Hand. Wir haben ja zwei Themen, wo das dringend notwendig ist. Wir haben ja einmal die Menschen, die so stark Gewicht abnehmen. Das muss manchmal auch mit psychologischer Hilfe sein. Und wir haben die sogenannte senologische Sprechstunde, also die Brustkrebs-Sprechstunde. Und da ist ja auch ganz viel mit Psychologie notwendig. Und aus den Bereichen haben wir wohl Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk. Aber ich muss einräumen, das passiert wirklich höchst selten, dass ich mal irgendwie am Ende sage, glauben Sie nicht, dass Sie das vielleicht mal mit professioneller Hilfe besprechen sollten. Ja, aber es ist möglich.
Jetzt ist in den letzten Jahren ja immer weiter Instagram, TikTok, erst war es Facebook und diese ganzen schnelllebigen, dopaminhaltigen sozialen Medien mit all den Filtern, die davor geschaltet sind. Und man denkt, es gibt nur noch hübsche Menschen im Netz. Und Patienten kommen, der eine oder andere, zu mir persönlich nicht so viele, wie man vielleicht glauben mag, mit einem Foto, Herr Doktor, so würde ich gerne aussehen. Aber es kommt halt schon vor. Wie weit hast du das Empfinden, dass das Einfluss hat auf die Wünsche, die an dich ästhetisch herangetragen werden?
Ich habe nur in einem einzigen Bereich diese Erfahrung gemacht und das ist bei den Nasenoperationen. Da kommen junge Mädels, manchmal auch Jungs, mit Bildern aus dem Netz und sagen, diese Nase würde ich gerne haben. Das ist tatsächlich bei mir ganz wenig der Fall. In allen anderen Bereichen spielen die Dinge, die du angesprochen hast, keine Rolle. Zumindest keine, die ich mitbekomme. Möglicherweise spielt das vorher eine Rolle. Das kann ich ehrlicherweise nicht abschätzen. Aber hinterher spielt es keine Rolle. Wir haben ein Thema, ich weiß nicht, ob das jetzt hierher passt, aber wir haben ja in Deutschland das Thema Vorher-Nachher-Bilder.
Wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja, ich will es nur einmal, damit jetzt meine Antwort vielleicht rund wird. Wir haben natürlich im Bereich der Brustvergrößerung oder Brustformung ganz viele Frauen, die mit Bildern aus dem Ausland kommen, Vorher-Nachher-Bildern, mit Bildern, die illegalerweise in Deutschland gepostet wurden, aber trotzdem zu finden sind. Und die sagen, so würde ich gerne haben. Und dann muss man sich mit diesen Bildern arrangieren. Also ich muss leider auch manchmal einräumen, ich hatte ja gesagt, Patienten, die Wünsche haben, die muss ich verstehen. Und gerade wenn sie sagen, ich möchte aber ein B-Cup oder ein C-Cup, da sage ich denen, ich kann das simulieren, aber noch besser wäre es, wenn sie mal gucken, wo sind Bilder, die ihnen gut gefallen, von Oberkörpern, die ihnen gut gefallen. Und dann bringen die mir Ausdrucke von Bildern, die sie gefunden haben. Also das ist sicherlich ein Thema, was neben den Nasen, aber irgendwie auf einem anderen Niveau stattfindet. Bei den Nasen wird dann tatsächlich rumgescrollt und geguckt, das ist schön, das ist schön. Und bei der Brust ist das gar nicht so erkennbar, dass es jetzt aus dem Netz kommt, aber sie kommen natürlich aus dem Netz.
Ja. Ist das etwas, wo du eher pro oder eher dagegen bist, vorher, nachher? Also das in
absolut
das
pro. Absolut pro. Brauchen wir gar nicht zu reden. Absolut pro. Ich bin also in der Fachgesellschaft habe ich mir schon die ein oder andere Nase, blutige Nase geholt. Ich mache ja da die Taskforce Social Media und versuche also sehr dafür zu werben, dass wir dieses System brauchen, Vorher-Nachher-Bilder. Die Menschen suchen danach, machen wir uns nichts vor.
Ja.
Die Menschen gucken auf ausländischen Konten nach, sie gucken auf Konten von Irren nach, die überhaupt keine Qualifikation haben und lassen sich teilweise überreden zu Dingen aufgrund von Bildern, die überhaupt gar nicht kontrolliert sind.
Ja.
Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir als plastische Chirurgen unbedingt mit Vorher-Nachher-Bildern arbeiten müssen. Und zwar, um es deutlich zu sagen, natürlich, um auch unsere Arbeit darzustellen, aber auch um zu werben, mit den Aufklärungen zu informieren, zu gucken, Mensch, das ist eine Narbe, die kann entstehen, das ist eine Brust, die entsteht mit einem runden Implantat, das ist eine Brust, die entsteht, wenn man implantiert und eine Straffung macht und so weiter. Also, dass wir diese Vorher-Nachher-Bilder nehmen, um die Menschen, die danach suchen, zu informieren. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich müssen wir auch aufpassen, es gibt die Möglichkeit, Bilder zu manipulieren. Wir müssen quasi so eine Kennzeichnungspflicht haben, wie es in vielen anderen Ländern schon gibt. Wir können auch einen Disclaimer von mir aus draufsetzen, dass bestimmte Dinge immer mit dem Arzt persönlich besprochen werden und so weiter. Aber die Frage war Vorher-Nachher-Bilder, ganz klar ja. Von mir aus auch unter bestimmten rechtlichen, sagen wir, Gegebenheiten, Rahmenbedingungen. Aber nochmal, wir sind schon ein bisschen albern unterwegs, also die deutsche Rechtsprechung und die Aufsicht, zu sagen, wir machen es nicht, wir sehen, dass es in der ganzen Welt gemacht wird, wir machen es aber nicht, weil unsere Patienten ja geschützt werden sollen. Naja, ist die Frage, was der Schutzzweck ist, wenn sie dann für Eingriffe nach Polen, nach Tschechien, nach Russland oder sonst wohin fahren und ja, von uns dann für teuer Geld korrigiert werden müssen. So, ja.
Hast du da den Eindruck, dass du auch kulturelle Unterschiede bemerkst in der Wahrnehmung von Schönheit und was wer wünscht?
Absolut, ja. Absolut. Ich würde es gar nicht so, auch es gibt regionale Unterschiede und es gibt kulturelle Unterschiede. Okay. Also wir haben natürlich beim Thema Nasen, wir haben viele ethnische Nasen, da geht es um ganz andere Geschichten als eine schöne Nase, die einfach noch ein bisschen schöner gemacht werden soll.
Ja.
Wir haben bei der Brust wirklich totale Unterschiede. Wir haben Menschen, Frauen, die sehr große Brüste haben wollen. Wir haben, das ist der Trend eigentlich mehr, Frauen, die ganz normale, schöne Brüste haben wollen. Also mein durchschnittliches Brustvolumen pendelt sich gerade wieder so ein bisschen Richtung nach unten ein. Mhm. Also da gibt es wirklich massive Unterschiede. Ja, ganz klar.
Jetzt haben wir ja in Deutschland, was ich auch ein bisschen interessant finde, sagen wir es mal so, eine Situation, wo theoretisch auch ein Mundkiefer-Gesichtschirurg eine Brustvergrößerung machen darf. Das liegt für mich beides ein bisschen weit auseinander. Und da magst du mich korrigieren, da kommen wir gleich mal zur rechtlichen Seite. Wenn ich mich richtig entsinne, solange man 51% seiner Tätigkeit im eigenen Fachbereich absolviert, also übertrieben gesagt 51 mal Blompen setzen, kann ich mich 49% frei in der Medizin bewegen, solange mir der Patient sein Okay dafür gibt.
Ja, es ist nicht ganz so schlimm, wie du es ausdrückst, aber es gibt tatsächlich, vielleicht spielst du darauf an, in Hamburg gab es einen Mundkiefer-Gesichtschirurgen, der weit unterhalb des Halses tätig war, also ja, Brustvergrößerung gemacht hat, Bäuche gestrafft hat, Beine abgesaugt hat. Und dem hat die Ärztekammer Hamburg, man muss wirklich sagen, anerkennenswerterweise zum ersten Mal überhaupt, keine andere Ärztekammer hat das bisher gemacht, hat dem Anfang der 10er Jahre gesagt, das geht nicht und hat ihm das untersagt mit Geldstrafe und so weiter. Und der Kollege hat sich durch die ganze Rechtsprechung geklagt und ist zum Schluss zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Und das hat leider Gottes geurteilt. Es gibt den Artikel der Berufsausübungsfreiheit und danach darf jeder, der sich Arzt nennt, machen, was er will. Ich verkürze das jetzt. Ja? So, jetzt gibt's aber die Facharztgrenzen, auch das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt und hat gesagt, ja, die gibt es, aber wenn sich jemand dazu in der Lage fühlt und 5-10% seiner Eingriffe in anderen Bereichen abfrühstückt, also mit anderen Worten wenig macht,
ja,
dann kann er das machen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenig bedeutet ja nicht unbedingt viel Qualität. Aber das ist tatsächlich der Kern des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zu diesem Streit. Und das macht uns als plastischen Chirurgen die Argumentation bei fachfremden Operateuren so schwierig, weil die alle auf dieses BVG-Urteil verweisen und sagen, wieso? Das ist doch ausgeurteilt, das dürfen wir. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Hier können wir nur von uns aus informieren, was den Facharzt ausmacht. Und dass die MKG-Chirurgie wahnsinnig gut ist oberhalb des Halses. Ja, im Zweifel in Teilen, also wenn es um knöcherne Veränderungen, Gesichtsvorschieben, Kinnveränderungen, Schädelverkleinerung und so weiter. Da haben die natürlich eine viel höhere Expertise als wir. Also man kann das vielleicht sogar an den Lippenkiefer-Gaumenspalten mal illustrieren, die ja noch vor 30, 40 Jahren von uns gemacht wurden, mittlerweile aber ganz natürlich bei den MKG-Chirurgen sind. Und das ist eine Entwicklung, die okay ist, aber alles andere ist nicht okay. Und da liegt so ein bisschen an uns, die Qualifikation des plastischen Chirurgen auch immer mal wieder zu verdeutlichen. Und deswegen Vorher-Nachher-Bilder, damit wir es da auch mal demonstrieren können.
Das stimmt, tatsächlich. Jetzt läuft etwas nicht so rund, wie der Patient sich das wünscht. Manchmal vielleicht auch nicht, wie der Arzt sich das wünscht. Und es kommt zu Streit. Und man wird sich nicht einig und der Patient geht vielleicht in der ersten Instanz an die Schlichtungsstelle. Wie geht das Ganze dann weiter?
Ja, die Schlichtungsstellen, das sind ja im Grunde Mediationen. Also nicht im klassischen Sinne, aber da wird versucht, zwischen der Position des Patienten, der enttäuscht ist, und der Position des Arztes, der ja sagt, ich habe aber alles richtig gemacht, einen Weg zu finden, beide Seiten zu befrieden. Das ist so ungefähr die Aufgabe der Schlichtungsstelle. Die ist bei den Ärztekammern angesiedelt. Jedes Bundesland hat seine eigene Schlichtungsstelle. Und wenn so ein Antrag gestellt wird, dann wird die Schlichtungsstelle aktiv. Dann wird geguckt, wollen alle Beteiligten daran teilnehmen. Also wenn wir Ärzte gefragt werden, können wir auch Nein sagen. Das muss man sagen. Dann bleibt dem Patienten nur der Weg über die normale Klage. Aber nehmen wir an, es läuft alles, dann werden Gutachten eingeholt. Dann werden erstmal die Akten zusammengestellt. Dann wird ein Gutachtenauftrag gemacht. Dann werden die Gutachten gestellt. Die werden meistens extern erstellt, also von Gutachtern, die nicht in dem Bundesland tätig sind, damit es da nicht zu Befangenheiten kommt. Und dann wird das Gutachten zusammen mit einem Juristen ausgewertet und dann wird eine juristisch-medizinische Entscheidung gefällt. Da steht dann am Ende drunter, also war ein Behandlungsfehler mit Schaden dem Patient oder es wird vorgeschlagen, dass da ein Ausgleich stattfindet. Die Schlichtungsstellen sprechen ja keine Urteile. Die machen Vorschläge und die Versicherungen übernehmen das meistens. Also, dass sie sagen, okay, wir sehen das hier auch klar, wir bieten einen Ausgleich an. Oder, und das ist der häufigere Fall, es gibt keinen Behandlungsfehler. Es gibt möglicherweise einen Schaden, aber der nicht durch einen Behandlungsfehler verursacht wurde. Und dann wird kein Ausgleich gefordert. Das ist so der grobe Ablauf eines Schlichtungsverfahrens.
Jetzt kann ja wahrscheinlich auch nicht jeder Gutachter werden. Und es gibt plastische Chirurgen, die sind in der Klinik, im Unfallkrankenhaus und machen 95% Handchirurgie. Und kommen die als Gutachter überhaupt in Frage, um über einen ästhetischen Fall zu gutachten, einfach weil sie den Facharzt für plastische Chirurgie haben? Oder erfolgt bei der Auswahl schon ein Augenmerk darauf, wen suche ich da eigentlich aus, wie ist die Qualifikation und der Schwerpunkt des Gutachters und kann der überhaupt wirklich gutachterlich sinnvoll tätig werden für diese Fragestellung?
Das ist eine super Frage, Timo. Ich kann für die Schlichtungsstellen, wo ich tätig bin, das sind die Norddeutschen, also die gibt es ja nicht als Verband, aber sowohl für Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Berlin bin ich tätig. Die fragen mich, wer ist guter Gutachter? Ja. Und wir haben ja ein relativ enges Netzwerk und wir sind ja nicht so viele, wir kennen uns und ich würde jetzt also für eine Lidstraffung nicht unbedingt den ausgewiesenen Verbrennungschirurgen aus der Uni empfehlen. Und vice versa, ja. Es gibt natürlich auch einen anderen Fall, dass irgendwas in der Verbrennungsbehandlung oder bei einem mikrochirurgischen Lappentransfer, da würde ich natürlich auch nicht die niedergelassenen, vor allem schwerpunktmäßigen Ästhetiker beauftragen. Das ist das eine. Aber von der Schlichtung weg, wir haben das ja auch bei Gerichten. Und da ist es leider manchmal so, dass die Gerichte, ich will mal sagen, nur auf den Facharzttitel achten. Und da wäre es aus meiner Sicht an der einen oder anderen Stelle schon mal ganz fair, wenn der Gutachter selber sagt, das, was da gefragt wird, ist nicht mein Schwerpunkt. Das passiert in den meisten Fällen, das will ich einräumen. Aber manchmal liest man dann im zweiten Durchlauf Gutachten, wo man sagt, das hätte man vielleicht im ersten Durchgang schon mal ein bisschen verändern können.
Wie läuft dann so eine Begutachtung ab?
Also im Allgemeinen sind die Gutachten so gefragt, dass man auch den Patienten untersuchen muss. Mhm. Das heißt, er wird eingeladen, man spricht mit dem, man liest sich in den Fall ein, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Man spricht mit dem, man untersucht ihn, je nachdem, was vermeintlich schiefgelaufen ist, wird das untersucht, fotografiert, ausgemessen und so weiter, gewogen. Und dann wird nach den Fragen auch nochmal mit dem Patienten gesprochen. Es gibt manchmal Themen, da wird nach Schäden gefragt, die in den Akten nicht auftauchen. Da muss man mit dem Patienten nochmal ein bisschen reden. Dauert so 1 bis 2 Stunden, so eine Untersuchung. Und dann werden natürlich auch Fotos gemacht. Und dann wird das Gutachten erstellt. Das läuft im Grunde nach immer dem gleichen Schema ab. Man fasst die Vorgeschichte kurz zusammen und dann die Ergebnisse der Untersuchung. Das ist im Grunde wie ein sehr ausführlicher Arztbrief.
Ja.
Und dann wird anhand der Fragen und der Untersuchungsergebnisse und der Akteninhalte werden die Fragen beantwortet. Und die Fragen vom Gericht sind so gestellt, dass dann am Ende ein Ergebnis rauskommen sollte. Manchmal ist das nicht der Fall. Da muss man sagen, ist der Fall entweder nicht exakt aufdröselbar. Das passiert wirklich selten, aber es kann mal passieren. Oder die Fragen des Gerichtes gehen in die falsche Richtung. Mhm. Das gibt es auch. Und da sind wir als Gutachter tatsächlich auch gefragt. Und viele Gerichte fordern auch dazu auf, dass man vorher mit dem Gericht Kontakt aufnimmt und sagt, pass mal auf, ihr wollt ja Sachen wissen, die spielen mit dem Fall überhaupt keine Rolle, aber dafür sind die und die Themen vielleicht wichtiger. Und da kann man dann nochmal entweder den Beweisbeschluss ändern oder man kriegt ein paar Zusatzdinge. So, aber im Großen und Ganzen ist das der Ablauf des Gutachtens. So wird es erstellt.
Ist das schwierig, neutral zu bleiben und den objektiven Fokus zu behalten bei so einer Begutachtung? Oder ja.
Also das ist schwierig, ja, das will ich wohl einräumen. Es ist aus mehreren Gründen schwierig. Der erste Grund ist ja immer das, was uns als Gutachtern und uns in der Ärzteschaft vorgeworfen wird. Eine Krähe hackt der anderen Krähe kein Auge aus. Hm. Ich würde mal sagen, die Zeiten sind lange vorbei. Ich sage das auch immer allen Patienten, wenn die ankommen, sage ich, pass auf, ich untersuche sie, ich mache immer wertfreie Gutachten, aber ich hatte ja eben schon mal gesagt, wir sind eine sehr kleine Fachgesellschaft und wir kennen uns alle mehr oder weniger intensiv. Und wenn ich also da jemanden habe als Beklagten, also einen Kollegen, den ich gut kenne, der mit mir befreundet ist, dann ist das ein Grund für eine Befangenheit. Ja, dann also wenn ehemalige Oberärzte von mir oder Kollegen, die, mit denen ich irgendwie im Vorstand einer Fachgesellschaft total eng zusammenarbeite, oder sonst wie Verbindungen sind, dann muss ich mich für befangen erklären, um dieses auszuräumen. So, wenn das gegeben ist, dann ist diese Krähennummer schon mal vorbei. Es gibt aber noch ein zweites Thema. Wir haben ja leider manchmal wirklich Ergebnisse, egal ob jetzt rekonstruktiv oder ästhetisch, wo man wirklich sagt, Entschuldigung, what a shit. Ja? Da muss man sich hüten, zu sagen, welcher Vollpfosten hat das denn operiert? Weil man gar nicht weiß, ja, das passiert leider häufig genug. Und die Patienten sind in dem Moment schon total verunsichert, weil die sagen, ja, aber ich weiß es doch auch nicht. Ja, die kommen ja mit einem Hilfeersuchen. So, also das muss man sich unbedingt schenken. Aber man darf natürlich nicht sich hinsetzen und sagen, das sieht so gruselig aus. Da muss ja was passiert sein. Also da muss man tatsächlich wertfrei in die Unterlagen gucken. Und leider Gottes gibt es eben Fälle, da ist das Ergebnis wirklich nicht schön. Und das ist vielleicht auch manchmal sehr zurückhaltend formuliert. Aber die Akten, das, was ich weiß, das, was der Patient mir sagt und erfahrungsgemäß auch das, was hinterher bei Gericht dann nochmal diskutiert wird, können nicht dazu hergenommen werden, einen Behandlungsfehler zu beweisen. Und das ist das Riesenproblem, dass viele Patienten kommen natürlich mit einem Ergebnis, wo sie sagen, das muss doch falsch gelaufen sein. Und falsch gelaufen muss man halt beweisen können. Und wir kennen es ja in der Medizin, ja, es gibt Themen, Infektionen, Wundheilungsstörungen und so weiter, die führen manchmal zu Problemen, also sie sind nicht durch einen Behandlungsfehler verursacht. Und das einem Menschen klarzumachen, das ist manchmal schwierig. Und da muss man sich immer hüten von den Befunden, die man dann sieht und wo man wirklich denkt, um Gottes Willen, sich davon beeinflussen zu lassen.
Gibt es da typische Streitfälle, die besonders häufig vorkommen?
Oh ja, die gibt es. Also der Klassiker sind Brustimplantate, also Brustvergrößerung mit Straffungen. War die Straffung notwendig oder nicht? Hätte die Straffung geführt werden müssen oder nicht? Implantate zu groß oder zu klein? Richtiges Lager? Narbenbild? Asymmetrien? Das ist also durch die Bank bei Brust immer das Gleiche. Dann gibt es natürlich trickige Fälle, wenn man bei der Brustchirurgie bleibt. Revisionsoperation bei einer Brustverkleinerung. Zu früh, zu spät. Brustwarze untergegangen. Ist die zu früh revidiert worden, zu spät revidiert worden? Weißt du, solche Sachen. Also es gibt schon klassische Fettabsaugungen. Zu viel, zu wenig, Hautoberfläche kaputt. Bei Lipödem, da gibt es ja teilweise ganz katastrophale Bilder, die da an die Oberfläche kommen. Und das ist zurzeit so ein Riesenthema, ob da zu viel gesaugt wurde, zu wenig gesaugt wurde und so weiter. Aber das sind so aus der Hand geschüttelt Klassiker.
Würdest du diesbezüglich sagen, dass innerhalb der fachärztlichen Weiterbildung Dinge anders laufen sollten, um, weiß ich nicht, vielleicht noch mehr Qualität, noch mehr Sicherheit zu liefern für Arzt und Patient? Also wir haben OP-Katalog, wir müssen so und so viele Eingriffe dit und davon nachweisen. Bisschen anders als in den USA, wo man nochmal so eine Rotation hat und dann mehrere Monate einem festen Mentor zugeordnet ist und bei dem nochmal für Ästhetik über die Schulter schauen muss, gibt es das ja hier heute nicht ganz so sehr. Und mal überspitzt gesagt, kann durchaus passieren, dass wahrscheinlich für den Facharztkatalog eine Bruststraffung notiert wird, aber die kann sehr klein sein, die kann sehr ausgeprägt und schwierig sein. Das unterscheidet der Facharztkatalog nicht.
Ja, du hast das amerikanische System angesprochen. Wir nähern uns dem ein bisschen an. Wir haben ja eine neue Weiterbildungsordnung und die wird so sein, dass die Weiterbildungsermächtigungen, die wir also haben, also wir als Chefs oder Praxisleiter, ich weiß nicht, ob du eine Weiterbildungsermächtigung hast, aber nehmen wir an, du hättest eine, dann hast du das Recht zur Ausbildung.
Ja.
So.
Ja.
Und diese Weiterbildungsermächtigungen werden überprüft werden, weil die Weiterbildungsordnung sich verändert hat. Und hier wird sehr viel genauer drauf geguckt, was Kliniken zum Beispiel ausbilden. Das wird im Extremfall dazu führen, dass die Universitäten zum Beispiel eine verkürzte Weiterbildungsermächtigung haben, weil sie die Ästhetik nicht ausbilden. Mhm. Das wird vielleicht dann bei Kliniken wie meiner dazu führen, wir haben keine Verbrennungsintensivstation, dass wir die Verbrennung woanders ausbilden lassen müssen oder sehr komplexe mikrochirurgische Eingriffe und so weiter. Also wir müssen uns da alle ein bisschen bewegen. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren eine zwar mühsamere Weiterbildung erleben werden, weil sich die jungen Kolleginnen und Kollegen bewegen werden müssen, weil sie nämlich lernen müssen, dass sie in der Klinik A vielleicht toll Hände lernen, toll Lappentransfers lernen, toll Verbrennung lernen, aber das Thema Brustvergrößerung vielleicht bei Dr. Bartels Hamburg viel besser lernen oder bei sonst wem. Und da werden Ausbildungsverbünde geschlossen werden. Und wir in Niedersachsen bewegen uns gerade so ein bisschen in Trippelschritten dahin. Mhm. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir in ein paar Jahren das System haben der Ausbildungsverbünde, wo man sagt, die Klinik macht gut das, die Klinik macht gut das, der Niedergelassene macht gut das. Und daraus wird dann ein Verbund erstellt, sodass man zum Beispiel in Hamburg, ihr habt ja alles vor Ort ganz toll da, sagt, gut, der 6 Jahre Facharzt in Hamburg gemacht hat, von dem weiß man, der ist meinetwegen im Asklepios gewesen, der ist bei dir gewesen, dann geht er noch zu deinem ehemaligen Partner Miloš Kovačević für die Nasen und so weiter, jetzt, um es nur mal so zu sagen. Das hatten wir bisher nicht und da ist genau das passiert, was du angedeutet hast. Und ich glaube, um die Qualität zu verbessern, nochmal, das wird mühsam werden, aber wir kommen nicht drum rum. Es wird so kommen.
Ich finde es tatsächlich eine gute Idee, das so zu machen. Es ist eigentlich wie beim guten Koch, der sollte ja auch nicht nur in einem Restaurant lernen, sondern muss sich so ein bisschen Input aus anderen Quellen holen, damit er weiterhin kreativ und eben auch auf hohem Niveau arbeiten kann. Ne?
So ist es. Ja. Stimme ich dir 100%ig zu.
Gibt es einen Fall, man hat ja manchmal so Dinge, die bewegen einen besonders während seiner Laufbahn und das bleibt einem einfach im Kopf, wie so ein Schlüsselerlebnis. Gibt es da Fälle bei dir?
Oh ja, da gibt es Fälle, es gibt Fälle, ja, es gibt tragische Fälle, muss ich sagen. Ich habe mal eine Patientin operiert, gesunde junge Frau, da habe ich zwei Eingriffe in einem gemacht, alles normal. Die ist gestorben in der Nacht.
Gibt's nicht.
Ja, und die hat. Ja, die hat aus einer Thrombose ist eine Embolie geworden. Wir haben ist alles richtig gemacht. Also ist natürlich staatsanwaltschaftlich überprüft worden und Gutachten und Sektion und so weiter. Ich bin da Sektion, ich bin da oder mein Team und ich sind da komplett sauber rausgekommen. Aber natürlich ist das ein Drama. Ja, das ist nicht drüber zu reden und das hängt mir heute noch sehr nach. Natürlich. Gibt es auch noch andere Fälle? Ich erinnere mich, ich war ein paar Mal in Indien zum karitativen Operieren und da war also das war sowieso gruselig, was da manchmal an Verbrennungen präsentiert wurde und vor allem an Gründen der Verbrennung, die sogenannten Mitgiftverbrennungen. Also wenn eine Frau in der Ehe nicht vernünftig funktioniert hat, dann wurde sie hälftig verbrannt, damit sie quasi nicht mehr weiter verheiratet werden kann, aber arbeiten kann. Es ist wirklich so gruselig, wie ich es gerade sage. Aber es gab eben auch kleine Kinder, die durch Unfälle verbrannt wurden. Und ich hatte so ein kleines Mädchen in meinem ersten Jahr, die wurde von den Schwestern der Mutter Teresa, wurde die zu unserem Camp da gebracht. Und die Kleine war, das muss man sich vorstellen, die war verbrannt, waise, die ist ausgesetzt worden. Das war so ein Unfall. Und die Mutter-Teresa-Schwestern haben sie aufgenommen. Und wir haben angefangen, die im Gesicht zu rekonstruieren. Und die Schwestern, wir waren fünfmal da, also 5 Jahre. Die Schwestern haben sie jedes Jahr wieder aufs Neue gebracht. Und es wurde immer besser. Und am Schluss war die Kleine nur noch mal zum Besuch da. Und da gab es ganz herzige Szenen, weil die sich das gemerkt hat irgendwie, dass wir sie operiert haben. Und es war auch wirklich also in dem, was in dem Gesicht passiert ist, war das ein ordentliches Ergebnis. Das sind so Dinge, die bleiben natürlich im Kopf. Ja?
Ja.
Und man muss dazu sagen, wenn man sieht, was dort an Verbrennungswunden toleriert wird, also als normal, da würden wir hier alle durchdrehen. Das sind halt andere Welten. Aber solche Fälle bleiben sehr eindrücklich im Kopf. Ja.
Würdest du heute noch mal den gleichen Weg gehen? Auch wieder Medizin, plastischer Chirurg? Oder gibt es noch ein zweites Herz, was in dir schlägt?
Ja, also ich würde, wenn ich wüsste, es würde so laufen wie bei mir, würde ich alles nochmal machen. Es ist einfach toll. Ich hatte ein super Studium, ich hatte ein tolles Leben bis heute. Ich habe Glück gehabt, viel Glück, das gehört dazu. Ich habe viel Glück gehabt. Ich habe tolle Leute in meinem Team immer gehabt und jetzt auch wieder aktuell. Ich hatte Mentoren, die mich gefördert haben. Ich kann jetzt Leute auch selber fördern. Also das ist schon alles sehr schön und das englische Wort rewarding, sehr belohnend,
Ja.
ist fast da genau richtig. Ich habe allerdings auch zwei Kinder und der Älteste wollte unbedingt Medizin studieren und das habe ich ihm ausgeredet. Ich habe gesagt, das Medizinstudium, so wie ich es dir gerade sage, ist toll. Aber leider Gottes sind die Entwicklungen in der Medizin sind wirklich bedenklich. Also ich glaube, dass die Macht der Versicherungen immer mehr zunimmt, dass wir in dem selbstständigen Entscheiden immer mehr rauskommen, also vor allem aus finanziellen Gründen und so weiter, dass wir das, was wir noch als freie Berufe kennen, du und ich, dass das in ein paar Jahren, dass es gar nicht mehr gibt. Das ist dann, da sind wir Angestellte von Versicherungskonzernen oder irgendwie so. Und das finde ich frustrierend. Diese Entwicklung finde ich frustrierend. Und wenn man dann so einen jungen Sohn hat, der irgendwie große Augen und starke Arme und die Zukunft gehört mir, das hätte ich deprimierend gefunden. Der ist jetzt Jurist und ist mega happy.
Ah.
Also, ich würde es noch mal machen, wenn ich wüsste, dass es bei mir so, wie bei mir so geht.
Alles klar.
Und der zweite Teil deiner Frage war ja, gibt's Alternativen? Ja. Ich bin, wenn man es ein bisschen großspurig formuliert, ich sammle Kunst. Ich beschäftige mich extrem viel mit Kunst. Das sind so meine Wochenendausflüge. Ich bin viel in Ausstellungen, auf Messen, bei Auktionen, kaufe und verkaufe Bilder. Und das ist so ein bisschen das, was mich umtreibt. Und da kann man ja vielleicht noch mal was draus machen. Das und ich bin in den Bergen unterwegs. Ja.
Wo bist du noch unterwegs?
Ich bin in den Bergen unterwegs. Ich gehe sehr gerne in die Berge, mache so Alpenüberquerungen und solche Dinge. Das ist immer ganz, ja, das ist ein schöner Ausgleich.
Malst du selber?
Nein. Also das mute ich niemandem zu. Ich kann wohl beurteilen, wenn es technisch gut ist, das habe ich mittlerweile gelernt und kann sehr genau einschätzen, wenn es wirklich, wenn da jemand ist, der brennt. Aber selber, ich kenne meine Leisten.
Mein persönlicher Lieblingsmaler ist einigermaßen kürzlich verstorben, leider, obwohl er auch schon die letzten 10 Jahre nichts mehr produziert hat, Jack Vetriano, der Schotte.
Ja.
Den mochte ich persönlich wirklich sehr. Mir gefällt das. Keine neuen Bilder mehr zu erwarten.
Ja, schade. Dann steigen die Preise jetzt.
Dann steigen die Preise. Ich habe es leider verpasst, wahrscheinlich zu Lebzeiten noch eins zu ergattern, aber die waren damals schon irgendwie utopisch.
Wenn er Druckwerke macht, guck in die Auktionskataloge. Häufig tauchen Druckwerke auf, Druckmappen, Lithos, Radierungen, was immer da so auf dem Markt ist. Und die sind manchmal ganz günstig zu erwerben. Also kann ich dir nur mal empfehlen. Alle Auktionshäuser haben Online-Zugänge, die ich empfehlen würde. Van Ham, Griesebach, das sind so die beiden. Und Karl und Faber in Hamburg zum Beispiel. Die haben, wie gesagt, online, du kannst ja mal gucken. Gib den Namen ein und dann vielleicht findest du was. Also manchmal geht's.
Das Wochenende liegt vor mir, ich weiß, was ich zu tun habe. Super. Sixtus, vielen, vielen Dank für deine Zeit jetzt noch am Freitag. Es freut mich, dass wir es noch geschafft haben, trotz Widrigkeiten uns hier zusammenzufinden. Es war ein super spannender Podcast mit dir. Vielleicht hast du irgendwann noch mal Lust, dass wir eine zweite Runde drehen und dann machen wir mit der Alpenüberquerung einen Start. Denn diesen Juli mache ich auch Alpenüberquerung, allerdings nicht zu Fuß, sondern im Auto. Das ist eins meiner Hobbys, so ein kleiner umgebauter Jeep. Bisschen höher, breiter und den quäle ich irgendwie durch die Landschaft, durchs Wasser und der muss sich jetzt auch über die Alpen quälen dann im Sommer.
Wunderbar.
Wird ganz spannend. Insofern, ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es war interessant für die Zuhörer da draußen, da bin ich ganz sicher. Wem es gefallen hat und sagt, Mensch, da ist was nicht nur für mich mit dabei, sondern noch für Freund, Freundin, Oma oder Opa, dann gerne den Link einfach mal teilen und weitergeben. Wenn ihr vertrauensvolle Hände sucht im südlichen Bereich der Elbe, dann seid ihr bei Sixtus Alert genau in den allerbesten Händen. Da gibt es eine sehr ehrliche Beratung, auch wie ihr gehört habt. Ich glaube, so ein Podcast hilft einfach auch, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie tickt mein Behandler. Und das ist eine Möglichkeit für Arzt und Patient, sich gegenseitig zu beschnüffeln, obwohl man sich noch nie gesehen hat. Drückt die Glocke, abonniert den Kanal. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.